Ich glaube, in Zukunft wird das Managen von Gesundheitsdaten ähnlich selbstverständlich sein wie betriebswirtschaftliche Kennzahlen, aber nicht um Menschen jetzt zu kontrollieren, das soll es nicht sein, sondern einfach um bessere Entscheidungen gemeinsam zu treffen, weil wir messen Umsatz, Cashflow, Produktivität, alles, aber bei Gesundheit muss ich ganz offen sagen, da fliegen wir oft blind und ich glaube, das wird ein extrem wichtiger Punkt für Unternehmen werden.
Wir leben in einer Welt, die auf den ersten Blick immer komfortabler wird. Wir haben super viele digitale Tools, die uns Aufgaben abnehmen. Künstliche Intelligenz ja sowieso. Wir haben auch Wissen, das überall und jederzeit verfügbar ist. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, Arbeit müsste doch leichter geworden sein. Und trotzdem erzählen Zahlen und Lebensrealitäten was ganz anderes. Die Krankenstände sind super hoch, psychische Belastungen nehmen zu und Menschen sprechen heute mittlerweile schon mit Anfang 30 von Erschöpfung. Das heißt, unsere moderne Arbeitswelt ist voller Versprechen der Produktivität, aber viele Menschen erleben sie gar nicht als entlastend, sondern als belastend. Und für Unternehmen ist das natürlich auch kein Randthema mehr. Es ist auch den Arbeitgebern natürlich wichtig, dass es ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht. Aber die Logik des wirtschaftlichen Handelns ist ja manchmal auch ein bisschen hart. Letztendlich geht es um Rentabilität, um Wettbewerbsfähigkeit und um operative Verlässlichkeit bei Unternehmen. Deswegen verstehen immer mehr Unternehmen das Thema Gesundheit auch als ein strategisches. Das heißt, wenn Erschöpfung, wenn Fehlzeiten, wenn innere Kündigung immer mehr zunehmen, dann wird das für Unternehmen einfach zum Effizienzproblem. Und darüber sprechen wir heute. Über die Frage, warum moderne Arbeit scheinbar häufig gegen unsere biologische Natur läuft und wie Menschen, aber auch Unternehmen einen klügeren Umgang finden können mit Energie, mit Belastung und mit Regeneration. Wir sprechen darüber mit Martin Gratzer. Martin ist Unternehmer und Longevity-Experte und auch ehemaliger Leistungssportler. Er ist heute der Geschäftsführer von Biogena. Das ist ein Unternehmen, das sich auf Mikronährstoffe, auf Prävention und auf Longevity spezialisiert hat. Und ich freue mich ganz doll, dass er heute hier ist. Martin, hallo.
Hallo Fanny.
Na, du, wir kennen uns ja auch schon ganz gut. Aber ich möchte gerne, dass du dich trotzdem nochmal vorstellst für alle, die dich nicht kennen. Ich finde es nämlich super spannend. Erstmal deine Zeit jetzt hier bei Biogena, da bist du ja wirklich knietief drin oder bis zum Halse drin im Thema Gesundheit, Mikronährstoffe, Longevity. Aber auch deine Zeit vor Biogena ist ja so spannend, weil du da also Athlet warst, Leistungssportler und wahrscheinlich eine Menge darüber gelernt hast, was der Körper so alles kann, was man ihm auch abverlangen kann, was er braucht. Aber sehr sicher ja auch dieses Muster, dass man den Körper über Grenzen hinaus führt, die gut für ihn sind, ne?
Ja, absolut. Also ich habe, glaube ich, aus vielen Fehlern gelernt in der Vergangenheit. Also bin heute, so wie du gesagt hast, Geschäftsführer für Biogena One und auch Mitentwickler, sowie für die Bereiche Biohacking oder Longevity, wie auch immer man es nennt, und Prävention bei Biogena verantwortlich. Und davor, das ist aber jetzt schon viele Jahre her, mit 30 Kilo mehr, war ich auch Leistungssportler, also Kugelstoßer. Und danach war ich 15 Jahre im Banking in führenden Positionen tätig. Und heute beschäftige ich mich primär damit, eben wie sozusagen man das Thema oder die wichtigste Ressource Gesundheit und Leistungsfähigkeit, wie man das Ganze optimieren kann. Und ich denke, der Leistungssport hat mich wirklich extrem geprägt, weil ich bin grundsätzlich jetzt nicht mit diesen optimalen Voraussetzungen sozusagen groß geworden, also was die Genetik betrifft, weil die sind ja meistens 2 Meter groß. Das bin ich nicht, haben Hände wie Toilettendeckel, also habe ich auch nicht, relativ zarte Hände. Und deswegen habe ich mit 16 Jahren schon begonnen, mich intensiv mit alternativen Methoden zur Leistungsoptimierung zu beschäftigen. Weil wenn du das Gleiche machst wie deine Mitbewerber, die dir genetisch überlegen sind, dann hast du keine Chance. Und da bin ich dann auf Charles Poliquin eben gestoßen, der war dann mein Mentor und Freund und den kennt man wahrscheinlich jetzt nicht, wenn man nicht in dieser Strength Community ist. War der erfolgreichste Krafttrainer aller Zeiten, hat also 30, also in 30 verschiedenen Sportarten Olympiasieger, Weltmeister und so weiter trainiert und war seiner Zeit extrem voraus. Also wenn wir heute über Omega-3 reden, über Peptide, über Vitamin C, das hat er alles Anfang der 90er schon eingesetzt bei seinen Athleten. Und das Wichtigste vielleicht noch, was er mir eben gezeigt hat, dass die Leistung eben nicht durch einzelne Maßnahmen entsteht, sondern ein bisschen das Zusammenspiel von vielen kleinen Faktoren. Und können später sicher noch auf das Thema, was das für Unternehmen bedeutet, aber wie du gesagt hast, an die Grenze zu gehen, das habe ich natürlich gemacht. Das Thema beim Leistungssport ist, es ist nicht gesund und Gesundheit ist ja mehr ein Mittel zum Zweck im Sport. Und ich habe jetzt 12 Operationen hinter mir, trotz sauberen Training und vieles mehr. Und das hat mir viel Energie gekostet, mir da wieder zurückzukämpfen. Und ich glaube, das sollte jetzt nicht dieser Blueprint für die, sozusagen für Menschen in der Wirtschaft oder im Arbeitsleben sein.
Mhm. Aber du kennst ja beide Welten. Also du weißt, wie man quasi systematisch als Athlet an das Thema Leistungsfähigkeit herangeht. Und du weißt aber auch, jetzt bist du mittlerweile bei Biogena Geschäftsführer, du weißt natürlich auch, dass man auch im Beruf dem Körper und auch dem Geist Leistung abverlangt. Ne? Und aus deiner Zeit als Athlet weißt du zumindest natürlich gut, dass man Regeneration braucht, also dass ein gewisses Gleichgewicht da sein muss. Und es würde wahrscheinlich im Sport auch keiner erwarten, dass du die ganze Zeit Höchstleistung bringst, während andere Sachen eben nicht stimmen, ne? Die Ernährung oder Schlaf oder eben die Regeneration. Und seltsamerweise leben wir aber in einer Arbeitswelt überhaupt nicht danach. Ne? Also da stimmt ja dieses Verhältnis von Leistung und Regeneration häufig nicht. Was meinst du, warum ist das so?
Ich denke, weil die Rechnung im Berufsleben oft erst viel später kommt. Ja, im Sport sieht man die Konsequenzen eigentlich sofort. Wenn jetzt ein Sportler schlecht schläft, sieht man es dann am nächsten Tag bereits in der Leistung, weil das wird ja extrem viel gemessen auch. Ja. Und bei Unternehmen oder einfach Mitarbeitern ist es oft so, dass das oft Jahre oder sogar Jahrzehnte dauert. Und dann werden eben auch gewisse Warnsignale ignoriert. Und was mir auch aufgefallen ist, also ich arbeite mit vielen High-Performern meistens zwischen 40 und 60 zusammen, weil da kommen dann die ersten Themen auf und die verwechseln oft Funktionieren mit Leistungsfähigkeit. Das heißt, die häufigsten Themen oder Problemstellungen sind ja dann ähnlich, also Schlafprobleme, Stress, Energiethematik, Konzentrationsprobleme, die ersten Schmerzen, Bandscheibe, Knie, wie auch immer. Und das Problem dabei ist, dass viele sozusagen das als normal erachten, ja, wie sie sich so fühlen. Das heißt, wenn jemand jetzt 10 Jahre schlecht schläft, ständig müde ist, in der Früh immer 3 Kaffee braucht oder mehr noch, um über den Tag zu kommen oder am vorhin Tag zu starten, dann ist das für ihn irgendwann sozusagen der Normalzustand. Und das ist jetzt etwas, was man im Leistungssport natürlich nicht akzeptiert. Und das Interessante ist aber dann in den Coachings, dass wenn die Leute merken erst dann, was eigentlich dann normal, der richtige Normal- oder Optimalzustand ist, wenn die Energie dann zurückkommt, der Schlaf sich verbessert und so weiter.
Mhm. Es ist ja auch nicht so, dass wir nicht wissen, was für uns gut wäre. Also ich meine, eigentlich können wir es ja kaum noch hören. Jeder weiß, man soll viel schlafen, wir sollen uns bewegen, wir sollen nicht abends um 10 irgendwie noch uns ein Magnum reinknallen. Also wir wissen, was wir tun müssten. Und machen es nicht. Ist das jetzt deiner Meinung nach ein individuelles Disziplinproblem, das jeder so für sich hat? Oder ist da auch ein strukturelles Problem moderner Arbeit vorhanden?
Teils, teils. Also die Frage ist wirklich berechtigt, denn ich würde sagen, die meisten Menschen brauchen eben keinen Motivations- oder Disziplintrainer. Sie brauchen primär besseren Schlaf. Weil die chronische Müdigkeit macht aus uns allen sozusagen eine schlechtere Version unserer selbst. Und das sehe ich jetzt in den letzten 20 Jahren eigentlich immer wieder. Das hast du auch angesprochen. Viele Menschen wissen jetzt, was gesund wäre. Das heißt, da bin ich voll bei dir. Nur Wissen allein verändert halt Verhalten nicht. Ja. Oft sind es Prioritäten, muss man ganz offen sagen. Oft fehlen die passenden Rahmenbedingungen. Da kommt dann zum Beispiel das Unternehmen ins Spiel. Manchmal ist es auch wirklich Disziplin. Aber meistens, das kommen wir vielleicht dann später auch noch, fehlt Energie.
Mhm. Was meinst du denn aber mit den Rahmenbedingungen?
Na, mit den Rahmenbedingungen kann jetzt im Unternehmen sein, dass man Möglichkeiten hat, sich auch dort irgendwo zu bewegen, also Sport zu machen oder auch, dass man sich die Rahmenbedingungen zu Hause schafft, wenn zum Beispiel das Fitnessstudio zu weit weg ist. Also ich glaube, da geht es einfach darum, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Das geht dann oft nicht immer um das Optimum, also das habe ich auch gelernt, sondern eher darum, dass man einmal die ersten Steps überhaupt macht.
Aber es ist halt, also ich finde, da ist ja wirklich der Dreh- und Angelpunkt, der so schwierig ist. Also ich bin zum Beispiel auch relativ tief in diesem Gesundheits- und Longevity-Thema drin, aber ich habe jeden Abend trotzdem immer so diesen inneren Kampf, so ich weiß, ich sollte jetzt ins Bett gehen, aber dann hat man jetzt irgendwie immer ein bisschen Zeit für sich und man genießt es so und ach komm, noch eine halbe Stunde. Also kann man jetzt, wenn man selber so sehr mit dem inneren Schweinehund andauernd kämpft, kann man dann überhaupt von Unternehmen verlangen, dass die Gesundheit zu deren Angelegenheit machen? Also oder wo, ne, also kann man von Unternehmen erwarten, dass die jetzt auch noch für unseren Schlaf, für unsere Ernährung, für den Stress, also für den Stress wahrscheinlich schon, aber dann eben auch für die Bewegung ihrer Mitarbeiter zuständig ist? Findest du, das ist so oder würdest du dem eigentlich eher widersprechen?
Auch da würde ich sagen, jein. Also grundsätzlich, die Gesundheit, die bleibt in der Hauptverantwortung jedes Einzelnen. Das muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, dass Gesundheit in den nächsten 10 Jahren wirklich zu einem extrem wichtigen Wettbewerbsfaktor für Unternehmen auch werden wird. Und die Unternehmen profitieren ja von gesunden Mitarbeitern. Und wenn jetzt Konzentration sinkt, die Krankenstände steigen und Menschen oft innerlich kündigen, das passiert ja auch oft, wird daraus dann schon ein wirtschaftliches Thema. Und deswegen glaube ich, eben Wettbewerbsfaktor, nicht nur ein reines HR-Thema. Und die Unternehmen müssen da einfach lernen. Wir messen ja sehr viel in Unternehmen. Ne? Wir messen die Maschinen auf die Minute genau. Wir optimieren die Prozesse. Wir analysieren und optimieren die Lieferketten. Ist gerade jetzt ein aktuelles Thema. Aber beim sozusagen einen der wichtigsten und Anführungszeichen Produktionsfaktoren, also bitte nicht falsch verstehen, aber den Menschen wird oft erst reagiert, wenn das Problem auftaucht. Und das halte ich für einen strategischen Fehler. Und vielleicht noch zurück vorher zu dem Thema noch, das wollte ich noch kurz ansprechen. Ich glaube, dass viele Probleme, die Menschen als psychologische Probleme interpretieren, beginnen oft physiologisch. Das heißt nicht im Kopf, sondern bei Schlaf, Bewegung und Ernährung. Und ich bin ganz bei dir, manchmal hat man diesen inneren Schweinehund, aber, und ich glaube, das weißt du auch, wenn man gut ausgeschlafen ist, dann ist es auch am nächsten Tag leichter, sich zu bewegen, die richtigen Essensentscheidungen zu treffen, als wenn man chronisch übermüdet ist.
Mhm. Ja, genau. Also es ist ja auch definitiv so, dass die Arbeit schon auch Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Ne? Also diese ganzen Zahlen, die es gibt, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Natürlich liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen, sich einen Lebensraum aufzubauen, in dem man sich gut ernährt, in dem man sich bewegt, in dem man guckt, dass man gut schläft. Also dass quasi die basalen Dinge stimmen, damit man ein gesunder und auch geistig gesunder Mensch sein kann. Auf der anderen Seite schaffen Unternehmen manchmal auch Räume oder einen Arbeitsalltag, der sehr, sehr belastend ist. Das heißt, darüber möchte ich jetzt auch nochmal mit dir sprechen. Wo verläuft diese Grenze? Also wo ist da die faire Grenze dazwischen, dass der Arbeitgeber auch eine Verantwortung hat und wiederum die Eigenverantwortung jedes Einzelnen ist?
Ich glaube, und das habe ich vorher schon erwähnt, dass die Rahmenbedingungen extrem wichtig sind und da kann das Unternehmen einen großen Beitrag leisten. Nur, ob jemand jetzt trainiert, grundsätzlich ausreichend schläft oder sich gesund ernährt, das bleibt immer am Ende sozusagen die Entscheidung des Einzelnen. Aber, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, Unternehmen können diese Entscheidungen leichter oder schwerer machen. Und die Aufgabe von Unternehmen ist aus meiner Sicht nicht, an Menschen zu kontrollieren, sondern eben diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da liegt ein bisschen aus meiner Sicht diese faire Grenze. Und Prävention sollte aus meiner Sicht eher wie so eine Art Buffet funktionieren. Ja, weil das ist ja auch so ein Thema. Der eine geht gerne ins Fitnessstudio, der andere interessiert sich für Yoga. Der eine möchte vielleicht dann erst einmal seine Blutwerte checken oder seine Knochendichte verstehen und kommt dann aufgrund der Auswertung vielleicht ins Handeln. Und dann gibt es noch Menschen, und ich glaube, das ist im Bereich der betrieblichen Gesundheitsvorsorge ein massives Thema. Wir erreichen eigentlich mit diesen Maßnahmen oft immer nur die gleichen 10 oder 15%. Und dann gibt es ja, die schon so viel machen, und die anderen 80%, die erreichen wir fast nicht. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, gewisse passive Maßnahmen einzubauen. Das vielleicht einmal dazu.
Mhm. Aber ich finde es sehr interessant, was du gesagt hast. Es muss ja nicht dasselbe sein, die Verantwortung zu haben. Aber wenn Unternehmen jetzt begreifen, dass das Thema Gesundheit ein Wettbewerbsfaktor wird, dann können sie natürlich Maßnahmen ergreifen, um dafür zu sorgen, dass ihr Unternehmen effizient bleibt. Das klingt immer ein bisschen zynisch, weil das immer so wie so menschliches Kapital klingt. Aber letztendlich ist es ja einfach so, ne? Wenn es hart auf hart kommt, ein Unternehmen möchte profitabel sein. Und profitabel kann es auch sein, wenn natürlich alle MitarbeiterInnen gut Leistung bringen können, ne?
Genau, das ist ja kein, Entschuldigung, es ist ja auch kein Entweder-Oder, ja. Also wenn die Mitarbeiter gesund sind, leistungsfähig sind und mehr performen, ist ja das für beide gut. Problematisch wird es dann, wenn man sozusagen über die Grenzen geht wie im Leistungssport, und das sollte man ja nicht machen.
Ja, es ist quasi, wäre dann ja eine Win-Win-Situation für beide, ne? Für Unternehmen und die Mitarbeitenden.
Genau.
Jetzt gehen wir mal dazu über, was tatsächlich konkret gemacht werden kann. Also es gibt ja auch immer meistens Signale, die vielleicht auch in Unternehmen übersehen werden. Also Signale, bevor Menschen wirklich ausfallen, ne? Bevor also aus einer dauerhaften Überlastung eine Krankheit wird oder ein Rückzug oder eine innere Kündigung. Welche Symptome oder was übersehen da, welche Signale übersehen da Unternehmen deiner Meinung nach häufig?
Ja, die meisten Menschen fallen ja nicht plötzlich aus. Natürlich gibt es die Fälle auch, aber oft schickt der Körper so jahrelang eigentlich Warnsignale. Das heißt ja so schön, der Körper flüstert, bevor er schreit. Und oft hört man dann aber erst auf den Schrei. Und ich glaube, was Unternehmen da mehr in den Fokus setzen sollten, sind die Anzahl von Krankenstandstagen pro Mitarbeiter, die oft auch Probleme in Teams, die man hat, weil wenn es dann irgendwo sozusagen Reibungen gibt im Team, ist das ja oft auch auf vielleicht mentale Stabilität, dass es da vielleicht ein Problem gibt, zurückzuführen. Oder wenn plötzlich ein High-Performer plötzlich extreme Leistungseinbrüche hat. Ja? Also ich glaube, da gilt es auch als Führungskraft darauf zu schauen. Und dann kann man, glaube ich, sehr viel noch machen über so Präventionscheck. Das heißt, man kann HV-Messungen machen, man kann Vitamin D checken, man kann die Knochendichte checken, damit eben Dinge wie Osteoporose dann kein Thema werden. Und wenn man jetzt auf den einzelnen Menschen schaut, und da sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung, was einfach extrem wichtig ist, was ich halt oft sehe, ist eben schlechter Schlaf über Jahre, wenig Energie, dann viel Kaffee. Ich bin jetzt grundsätzlich selber auch ein Freund von Kaffee, aber es gibt auch ein zu viel. Und dann brauchen diese Leute aufgrund von chronischem Stress am Abend oft Alkohol zum Runterkommen. Das heißt, es verschärft sich. Die Leute sind dann gereizt, haben weniger Geduld, Schmerzen nehmen zu, Konzentrationsprobleme. Und viele denken, das ist jetzt ein Teil des Älterwerdens oder die Folge der Karriere. Und das halte ich eben für einen Fehler. Und was mich immer wieder so erstaunt ist, auch bei Führungskräften, dass sie die Unternehmenskennzahlen, die kennen sie von A bis Z, und analysieren sie und schauen sich alles an. Aber die eigenen Frühwarnsignale, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die ignorieren sie oft über Jahre.
Jetzt haben wir viel über die Defizite oder über die Warnsignale gesprochen. Wenn wir jetzt auf das Gegenteil blicken, was brauchen wir denn eigentlich? Wenn wir auf die Biochemie unseres Körpers schauen, welche Faktoren entscheiden denn da im Arbeitsalltag überhaupt darüber, ob wir klar denken können, ob wir gute Entscheidungen treffen können und ob wir damit dann auch belastbar sind?
Gibt es natürlich viele, wenn ich jetzt den wichtigsten nennen sollte, dann wäre das eben nicht Motivation, sondern Energie. Weil Energie wird jeden Tag verbraucht, nicht nur durch körperliche Belastung, sondern auch durch Entscheidungen im Berufsalltag. Und wer halt jetzt dann täglich hunderte Entscheidungen treffen muss, da erlebt man dann halt oft diese Entscheidungsmüdigkeit. Und das heißt, und dann sinkt natürlich die Qualität dieser Entscheidungen massiv. Und wenn man jetzt diese biologischen Faktoren anschaut, dann wären es aus meiner Sicht wiederum, ich wiederhole mir, aber es ist so, Schlaf, dann Stoffwechselgesundheit, Muskelmasse, Bewegung. Und diese Faktoren bestimmen eigentlich dann letztendlich, wie viel Energie das Gehirn überhaupt zur Verfügung hat. Und so ein bisschen eine Analogie, der menschliche Körper ist so ein bisschen die Hardware, auf dem dann die berufliche Leistung oder die geistige Leistung auch läuft.
Oder für dich spielen ja Mikronährstoffe auch eine riesengroße Rolle, ne? Und wir kennen uns natürlich auch schon, du weißt auch, dass bei mir ist es ähnlich. Also wir haben noch unsere kleinen Kistchen, die wir da morgens immer haben oder abends, was man da alles so einschmeißt. Aber die Leute sind teilweise sehr ambivalent, was Mikronährstoffe angehen. Erstmal gibt es ja das Lager, das sagt, in den Industrieländern brauchen wir überhaupt gar keine Mikronährstoffe, weil wir sind eigentlich, da gibt es keine Unterversorgung. Und dann gibt es wieder ein anderes Lager, das sagt, ja, Mikronährstoffe sind an sich nicht schlecht, aber sind irgendwie auch tückisch, weil Leute manchmal denken, sie nehmen ihren A bis Z-Komplex ein und denken, na dann kann ich auch abends meinen Leberkäse essen und das Hefeweizen, weil ich bin ja super versorgt. Ne? Also wie siehst du auf dieses Thema Mikronährstoffe? Wo können die wirklich einen Unterschied machen und wo werden sie dann überschätzt? Insbesondere, wenn ganz basale Dinge wie Schlaf und Bewegung und Erholung gar nicht stimmen.
Also diese Frage bekomme ich sehr oft und manche sind dann überrascht über meine Antwort, weil ich ja bei Biogena arbeite. Aber Mikronährstoffe machen aus einem durchschnittlichen Menschen jetzt keinen Superhelden. Aber sie können durchaus der Grund sein, warum jemand nicht sein maximales Potenzial erreicht. Das heißt, ich würde sagen, Mikronährstoffe werden gleichzeitig überschätzt, aber auch unterschätzt, weil, so wie du angesprochen hast, und also überschätzt, weil Menschen dann oft glauben, sie können damit einen schlechten Lebensstil irgendwie kompensieren. Das funktioniert nicht. Ja. Unterschätzt aber, weil es halt wirklich im Alltag sehe ich halt sehr oft Defizite, also Vitamin-D-Werte zu niedrig, Eisenwerte fallen bei Frauen oder Sportlern, Magnesiumdefizite, unzureichende Omega-3-Fettsäuren und so weiter. Was aber auch noch ein wichtiger Punkt ist, neben den Mikronährstoffen ist natürlich auch, sind die Makros, also Proteinfolgen. Protein ist ja derzeit ein großes Thema, ist ein Hype eigentlich. Und ich sehe es aber nicht so kritisch, weil ich sehe es so eigentlich positiv, denn wir wissen, dass die Durchschnittsbevölkerung nimmt so circa 1,1 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht auf. Und wir wissen jetzt dann von Leistungssportlern, da sind wir bei 2 Gramm, aber auch für die sozusagen Durchschnittsbevölkerung, vor allem bei älteren Personen, empfiehlt man auch oft Richtung 1,6 Gramm. Es hat einen Sättigungseffekt, es hat einen Muskulatur sozusagen schützenden Effekt und vieles mehr. Also Protein, glaube ich, ist auch ein wichtiges Punkt. Und jetzt zusammengefasst würde ich sagen, Nahrungsergänzungen und Biohacks sind für mich so ein bisschen wie die Glasur auf dem Kuchen. Das heißt, eine gute Glasur kann den Kuchen besser machen, aber sie ersetzt den Kuchen nicht. Also diese Basics, die man braucht. Oder mein Mentor Charles Poliquin, der hat das immer gerne zugespitzt. Der hat gesagt, du kannst keine Kanone aus einem Kanu feuern. Ich würde ergänzen, du kannst das schon, aber wahrscheinlich nur einmal, dann kippt das Kanu. Das heißt, die Basis muss stabil sein, sonst bringen auch die besten Supplements nichts. Und die spannende Frage dabei ist aus meiner Sicht nicht, was wäre theoretisch optimal, sondern was setzen jetzt Menschen eben dauerhaft um? Und jetzt kommen wir zu dem klassischen Beispiel. Obst und Gemüse essen kennen wir. 5 Stück Obst und Gemüse. Wir wissen, dass 4 von 5 Deutsche, auch in Österreich ist es genauso, diese 400 Gramm Gemüse pro Tag nicht erreichen. Und da bin ich dann bei dem Thema eben Biohacks oder Supplements. Wir haben ja mit Biogena One sozusagen den Obstkorb 2.0 am Start. Nicht, weil das Produkt jetzt alle Probleme löst, sondern weil es halt einfach in den Arbeitsalltag integrierbar ist. Und wenn jetzt dann ein Programm, und das soll nur ein bisschen zum Nachdenken anregen, da gibt es verschiedenste Programme, die man nutzen kann. Aber wenn ein Programm wie Biogena One jetzt weniger als 2 Euro pro Arbeitstag kostet und dafür sozusagen potenziell mehr Energie und Wohlbefinden, für mehr Wohlbefinden sorgt, dann kann man sich das schon auch einmal aus wirtschaftlicher Sicht immer anschauen.
Insbesondere, weil es ja auch einfach so bestimmte Disbalancen gibt, die Leute häufig haben, die beruflich überlastet sind. Ne? Also ich zum Beispiel Magnesium wäre ein so ein Beispiel. Ne? Das heißt, kannst du vielleicht dazu auch noch so ein bisschen was sagen? Es ist ja einfach so, dass Stress bestimmte Nährstoffe richtig frisst. Ne?
Ja, absolut. Aber ich würde da noch ein bisschen früher anfangen, vielleicht ein bisschen provokant, aber wir leben jetzt in einer Gesellschaft, würde ich sagen, die gleichzeitig massiv, also im Großteil, also wir sind übergewichtig sehr oft, wir sind unterbemuskelt, wenn man so sagen darf, und chronisch gestresst. Und der Bauchumfang, Blutzucker steigen und die Muskelmasse und die Knochendichte gehen verloren. Das ist derzeit bei vielen leider das Thema. Und die Ursachen sind eben, also bevor wir auf die Mikronährstoffe kommen, sind einfach zu wenig Bewegung, zu wenig Krafttraining. Also das wird zwar jetzt ein bisschen besser, vor allem bei Frauen, was extrem wichtig ist für Osteoporoseprävention, aber es ist noch immer ein Thema. Zu wenig Protein, habe ich schon angekündigt, gesagt. Zu wenig Tageslicht. Dann das Thema chronischer Stress, da bin ich ganz bei dir, und eben diese Defizite. Also und da würde ich sagen, gibt natürlich eine Vielzahl, aber die wichtigsten sind sicher Vitamin D, Omega-3 ist oft ein Thema, Magnesium und jetzt nochmal zurück, das Thema Bewegung ist mir einfach so wichtig, weil die wenigsten erreichen so 7.000 Schritte pro Tag, wenn sie es nicht aktiv angehen. Und Ja, deswegen glaube ich, sind das so ein bisschen die unterschätztesten Faktoren, die es gibt.
Was können denn jetzt tatsächlich Unternehmen machen, um in diesem ganzen Chaos, das wir besprochen haben, dazwischen, dass es schwer für die Mitarbeitenden ist, im Einzelnen all diese Dinge umzusetzen, von denen sie ja eigentlich schon wissen? Und Unternehmen wissen, die Mitarbeitenden sind häufig erschöpft und überlastet. Wie kriegt man die Situation jetzt wieder in den Griff? Es gibt ja manche Unternehmen, die haben auch so kleine Gesundheitsangebote, wie zum Beispiel genau den Obstkorb oder es gibt mal einen Vortrag zu mentaler Resilienz oder einen Gesundheitstag oder so. Aber was müsste denn ein Unternehmen deiner Meinung nach machen, damit eine nachhaltige Gesundheit wirklich ankommen kann?
Ja, also wie von dir angesprochen, also Obstkorb ist sicher eine gute Idee oder auch Biogena One, aber ich glaube, Gesundheit muss einfach stärker Teil des Arbeitsalltags werden. Kleines Beispiel, Casinos in Las Vegas kennt man, die arbeiten ja damit schon über Jahrzehnte. Das heißt, sie steuern Licht, Temperatur, Geräuschkulisse, Raumgestaltung. Natürlich mit dem Ziel, dass die Leute halt länger spielen und länger fit und wach bleiben. Aber auch im Unternehmen könnte man das sozusagen in diese Richtung einsetzen. Ja, also ich sehe halt oft Menschen, die 8 Stunden oder mehr in Räumen eben verbringen mit schlechtem Licht, schlechter Luft und erhöhten CO2-Werten beispielsweise. Und man weiß zum Beispiel, wenn der CO2-Wert in der Luft deutlich ansteigt, dass die Performance nachlässt. Und irgendwie, wir diskutieren dann oft über fehlende Motivation, über Führung, über Produktivität. Das wäre jetzt so, wenn ihr ein Formel-1-Team permanent, wenn das den Fahrer sozusagen permanent coacht und gleichzeitig wird vergessen, den Motor, also sozusagen die Umgebung, zu optimieren. Und das sind jetzt dann Maßnahmen, die eben direkt die Konzentration und Leistungsfähigkeit beeinflussen und eigentlich nicht viel Geld kosten. Ja. Also ein CO2-Messgerät oder eine gute Belüftung oder einfach regelmäßig lüften wäre eine Variante. Oder eben spezielle LED-Lampen würden viele Probleme lösen. Und ein ganz wichtiger Punkt, und auch das kostet in Wahrheit nichts, wenn wir über Produktivität sprechen, wäre das Mittagessen. Es gibt ja viele Unternehmen, die in Kantinen eine Vielzahl anbieten, vegane, vegetarische Option, dann eine sozusagen Fleischoption, wie auch immer. Was ich halt sehe, ist, dass, ich glaube, das erleben wir ab und zu einmal, wenn wir zum Beispiel viel Kohlenhydrate essen, ist nicht bei jedem gleich, aber dieses Stichwort jetzt Nudelkoma, also dass man dann irgendwie so ein bisschen dieses Tief am Nachmittag hat. So, dieses Tief am Nachmittag heißt ja, dass ein Mitarbeiter mal erstens einmal müde wird, was für ihn nicht gut ist, und natürlich auch eine gewisse Zeit weniger gut performt. Und es wäre da eigentlich relativ leicht, da eine sozusagen leistungsfördernde Option anzubieten, ergänzend, dass man sagt, okay, es gibt gute Proteinquelle, Ballaststoffe und Gemüse. Und ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen als Unternehmen und würde dann diese Mahlzeit auch stärker subventionieren, weil in Wahrheit ist das eine Win-Win-Situation. Und vielleicht noch abschließend zum Thema, ich glaube, dass Prävention im besten Fall Spaß macht und nicht mühsam ist. Das heißt, das gesunde Essen sollte gut zubereitet sein, also schmecken, und die Bewegung sollte eben Freude machen und keine Qual sein. Und da ist, glaube ich, das Unternehmen gefordert. Und es gibt ja auch sozusagen externe Unternehmen, die da sozusagen ein Buffet auch anbieten an Maßnahmen, weil jeder hat dann irgendwas anderes Spaß. Ne? Also so wie wir vorher gesprochen haben, der eine macht gern Krafttraining, der andere macht Yoga. Ein Unternehmen tut sich schwer, jeden Geschmack zu erfüllen. Und da macht es dann oft Sinn, mit externen Partnern, glaube ich, zusammenzuarbeiten.
Ja, definitiv. Ich finde es immer schön, wenn auch die Menschen, die den Podcast hören oder sehen, mit so ganz konkreten Tipps rausgehen können. Wenn du jetzt also deine Top 3 Tipps zusammenfassen würdest, was zum Beispiel eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer tun könnte, die vielleicht auch nicht viel kosten, die aber wirklich viel bewirken können, welche wären das dann?
Also erstens glaube ich, Führungskräfte sind Vorbilder. Ja. Und wenn jetzt die Geschäftsführung selbst immer permanent gestresst ist, keine Pausen macht, nachts E-Mails beantwortet und so weiter, dann ist das natürlich eine Kultur, die sich im Unternehmen verbreitet. Ja. Und ich sage, ein tolles Beispiel, so ein Bekannter von mir, den darf ich jetzt nennen, ist der Stefan Hobbs, Chef von DWS. Der ist für mich so ein bisschen dieser Blueprint des Corporate Athletes, der auch einfach schaut, dass sozusagen Gesundheit und Fitness ist ein wichtiger Faktor, und er lebt das einfach auch vor Und ich glaube, dieses Vorleben, aber dann auch akzeptieren. Also beispielsweise, man muss nicht jedes Meeting im Sitzen machen. Also ich hätte heute am liebsten einen Podcast auch irgendwo während einem Spaziergang gemacht, aber ich glaube, dann wäre die Tonaufnahme etwas schlecht. Ja,
aber ich sage, Laufband stellen können.
Genau, ja, aber ich sage, man kommt dann auf Schritte. Zweitens glaube ich, Gesundheit eben messbar zu machen. Oft wird ja argumentiert im Bereich der betrieblichen Gesundheitsvorsorge, ja, das ist sehr schwierig zu messen, die Wirkung sieht man oft erst nach Jahren, stimmt aus meiner Sicht zum Teil, aber ich sage jetzt Leistungsfähigkeit, Energielevel, Schlafqualität, das kann man nach wenigen Monaten auf der einen Seite gut abfragen und man kann dann natürlich Tests machen, Vitamin D, Omega-3, Eisen, Coenzym Q10 oder Knochendichte, das ist alles relativ leicht erfassbar, auch die Krankenstandstage und Peter Drucker hat ja auch so sinngemäß gesagt, was gemessen wird, kann man dann auch verbessern oder managen. Und ich würde zum Beispiel als Unternehmer sagen, man kann das natürlich nicht verordnen, aber ich würde einfach darauf schauen, zum Beispiel bei allen meinen Mitarbeitern einmal einen Vitamin-D-Test zu machen, zu schauen, dass die dann in einem guten Bereich sind. Und dritter Punkt noch wäre die Arbeitsumgebung eben zu optimieren. Ja? Also, und das habe ich vorher schon angesprochen, das ist Licht, Luftqualität und die Qualität vom Mittagessen. Und da auch ein konkretes Beispiel. Ich finde es immer recht lustig, diese Trends, wie sie kommen und gehen. Früher war es das Einzelbüro, dann war es das Großraumbüro. Dann hat man gemerkt, okay, so einfach ist das auch nicht mit Großraumbüro. Und jetzt gibt es ja dann diese Besprechungszellen oder Telefonzellen, wie ich es gerne nenne. Und da könnte man ganz einfache Maßnahmen setzen. Man müsste nur schauen, dass diese Telefonzellen deutlich besser belüftet sind, das ist oft ein Thema, und dass man da auch zum Beispiel mit speziellen Rotlichtwellenlängen arbeitet, wo man weiß, studienbasiert, dass das durchaus auch die Konzentration verbessern kann. Also das sind jetzt so kleine Quick-Wins.
Okay, und wenn du das jetzt an Mitarbeitende richten würdest, was können denn Mitarbeitende tun? 3 ganz konkrete Tipps, damit man besser arbeiten kann. Und auch, also sich vor allem dabei auch besser fühlt.
Ja. Also ich glaube, die Menschen brauchen keine komplizierten Biohacks. Mein Mentor Charles Poliquin hat immer gesagt, wie du in den Tag startest, bestimmt oft den Rest des Tages. Und da hat er absolut recht. Und das zeigen auch die Studien. Deshalb wäre mein Tipp Nummer 1, wäre ein proteinreiches Frühstück. Das muss nicht, kann aber sozusagen Steak und Nüsse zum Frühstück sein. Es gibt auch vegane Quellen, warum dieses Frühstück aus gesunden Fetten und Protein, weil du damit sozusagen Acetylcholin und Dopamin, das sind 2 Neurotransmitter, die für den Drive sorgen, sozusagen unterstützt. Und das will man ja normalerweise untertags haben und die Kohlenhydrate dann eher abends, weil das den Serotoninspiegel wieder unterstützt, das heißt das bessere Einschlafen. Das heißt, viele machen es da grundverkehrt. 2. Punkt wäre, möglichst früh sozusagen Tageslicht zu konsumieren, kostet Wahrheit nichts und hat dann extremen Einfluss auf Energie, auch auf den Schlaf am Abend und auf die innere Uhr. Das Problem dabei ist nur, das ist immer leicht gesagt. Ne? Im Winter, wenn man mit der Sonne aufsteht, dann muss ich relativ spät aufstehen. Also das wird so nicht funktionieren im heutigen Arbeitsleben. Aber dafür gibt es dann eben Biohacks wie, bin ein großer Freund von so Tageslichtlampen, oder auch, es gibt diesen sogenannten Human Charger. Es schaut aus wie so ein Kopfhörer, den ich im Ohr habe, wo man dann das Licht über die Ohren aufnimmt. Und der 3. Punkt aus meiner Sicht wäre einfach mehr Bewegung im Alltag. Das macht so viel aus und das müssen auch nicht immer die 7.000 Schritte sein, aber wenn man von 2.000 auf 4.000 Schritte kommt, hat das schon einen massiven Effekt. Genau.
Ja. Okay, spannend. Das Thema ist also da. Ne? Also das Thema Gesundheit für Unternehmen als Wettbewerbsfaktor ist da. Was meinst du, wohin wird es noch gehen? Wenn wir jetzt vielleicht mal 5 Jahre in die Zukunft schauen, glaubst du, dass das Thema noch viel stärker da sein wird und dass es normal geworden sein wird, dass Unternehmen Gesundheit ja steuern, also ganz professionell steuern, so wie man das vielleicht mit Digitalisierungsthemen macht oder mit Finanzen oder mit der Personalentwicklung?
Ja, da bin ich überzeugt. Warum? Wir haben die demografische Entwicklung, dass die Leute werden immer älter, aber nicht wirklich gesund älter. Wir haben immer weniger Geburten, wir haben steigende Krankenstände und Fachkräftemangel, glaube ich, das ist nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland oft ein Thema. Und das heißt, ich glaube, in Zukunft wird das Managen von Gesundheitsdaten ähnlich selbstverständlich sein wie betriebswirtschaftliche Kennzahlen. aber nicht um Menschen jetzt zu kontrollieren, das soll es nicht sein, sondern einfach um bessere Entscheidungen gemeinsam zu treffen, weil wir messen Umsatz, Cashflow, Produktivität, alles, aber bei Gesundheit muss ich ganz offen sagen, da fliegen wir oft blind und ich glaube, das wird ein extrem wichtiger Punkt für Unternehmen werden.
Ja, ich finde, du bist auch eine spannende Person, weil du eben so viele unterschiedliche Bereiche kennengelernt hast. Du warst als Athlet in einer Situation, wo man den Körper wirklich bis über die Grenzen hinaus gebracht hat. Aber du kennst ja dann auch natürlich auch sozusagen die Welt der, wie heißt es so schön, der Corporate Athletes, ne? Also du kennst auch das und du bist Geschäftsführer. Das heißt, du stehst auch vor dieser Ambivalenz, dass man vielleicht manchmal weiß, oh Gott, meine Mitarbeiter haben hier gerade eine Deadline zu erfüllen, aber es muss ja gemacht werden, wir müssen diesen Job machen. Also damit will ich sagen, was für ein realistisches Bild von guter Arbeit hast du, dass man also Leistung ermöglicht, ohne Menschen systematisch in die Erschöpfung zu treiben?
Ja, also das ist vorher angespannt, also ich komme ja aus dem Leistungssport und für mich ist Leistung jetzt nichts Negatives. Im Gegensatz, Leistung kann ja Menschen glücklich machen. In der Vergangenheit habe ich mich halt sehr stark nur über dieses Thema definiert. Das glaube ich auch ein, was ich gelernt habe, es geht auch um Balance im Leben. Und problematisch wird es dann eben, wenn man sich über diese Leistung dauerhaft definiert und das dann auf Kosten der Gesundheit geht. Und mein Wunsch wäre eine Arbeitswelt, wo halt Menschen auch mit 60 und 70 Jahren noch eben Energie haben, leistungsfähig sind und Lebensfreude haben und gerne arbeiten. Ja, und ich glaube, das ist auch möglich. Wir sehen ja auch gerade, dass Gesundheit weg von diesem Reparaturthema immer mehr zu einem Zukunftsthema wird. Es gibt ja den sogenannten sechsten Kontradiev-Zyklus. Der wird von Ökonomen jetzt oft angesprochen und da ist gemeint, dass wir gerade jetzt in dem sechsten großen Trend sind. Also früher hat es eben einmal die Dampfmaschine, das war einer dieser Trends und jetzt sind wir bei dem Thema Gesundheit, Prävention und so weiter. Und wir sehen es auch bei Biogena, also dieser Markt wächst enorm, dass wir jetzt die Nachfrage gar nicht mehr fast bedienen können. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt auch an die Börse gehen in Kürze. Aber das ist jetzt nicht die Geschichte. Ich glaube, auf die Frage nochmal zurückzukommen, Gesundheit ist kein Luxus, sondern das ist die Grundlage für alles und das ist auch irgendwie das Bild von guter Arbeit, das heißt Leistung zu ermöglichen, ohne eben Gesundheit zu verbrauchen.
Martin, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch mit dir, war super spannend.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke auch an alle fürs Zuschauen oder für das Zuhören. Schön, dass ihr auch bis zum Ende der Folge hier dabei wart. Mich interessiert auch, wie ihr auf dieses Thema schaut. Also ist für euch Gesundheit wirklich auch eine Verantwortung des Arbeitgebers oder ist das wirklich etwas, das jeder vor allem für sich selbst machen und schaffen muss? Schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir freuen uns sehr auf eure Perspektiven und wir freuen uns auch sehr darüber, wenn oder insofern euch die Folge gefallen hat, ihr uns ein Like dalasst und unseren Kanal abonniert. Denn hier erscheinen immer ganz regelmäßig weitere Gespräche mit sehr, sehr spannenden Gästen aus Wirtschaft, aus Transformation und Unternehmertum. Also dann vielleicht bis zum nächsten DUB Business Talk. Tschüss.